Kukumba in der Asshole. Kennst du das nicht? Okay, welchen Dialekt? Jetzt bist du dran. Jetzt musst du auch einen Dialekt machen.
Ich kann, Alter, ich bin immer Pfeifel der Mauswanderer, okay?
Basti, wenn du in Amerika wärst, die würden denken, du bist ein russischer Spion. Pfeifel, Pfeifel.
Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer neuen Qualitätsfolge eures absoluten, auf der ganzen Welt einzigartigen Lieblingspodcast mit dem kleinen Türkenmann und der großen deutschen Kartoffel. Hier ist Bratwurst und Baklava, um euch oral zu verwöhnen, also in Öhrchen meine ich damit. Hallo Jean Cosa, wo befindest du dich gerade?
Rising up, back in the street, rising up brown like a friend of me, and a fruit like a brown, it's the rain and the real to survive. Basti, ich bin gerade am Trainieren, Digga. Ich muss meine Muskulatur aufbauen, ich muss Fett abnehmen, weil du weißt ganz genau, was bevorsteht, Mogul.
Alter, the battle of the century. Wir machen die beiden Cowboys in den kleinen Lederhosen lang. So sieht's nämlich aus. Gestern ist es angekündigt worden, wir wussten schon länger.
Ja.
Bratwurst und Baklava wird endlich der kompetitive Podcast, der immer sein sollte. Aber nicht wir gegeneinander, sondern im Tag-Team. So gesehen, verstehst du, im Tag-Team gegen
und dazu habe ich auch einen Song. Tag-Team, back again. Rest the flags and work again. Okay.
Oh Gott. Welche bekannten Tag-Teams gab es in der Geschichte der WWF? Du erinnerst dich, World Wrestling Federation. Nicht das mit
natürlich.
Dem Panda. Wenn man das verwechselt, dann macht man aus Versehen einen super Duplex-Slash auf den Panda, wenn man WWF und WWF verwechselt. Das sollte man nicht tun. Weißt du, einfach so in der Ringmitte ein Panda bewusstlos gewirkt. Nein, das machen wir nicht. Wir werden bei Schlag den Star gegen The Boss Hoss antreten, so wie Owen und, wie hieß der andere nochmal? Brad Hitman Hart, genau, zum Beispiel. Oder die Dookie Brothers.
Oder die Bushwhackers.
Die Bushwhackers, Alter. Ja, das könnte man heute auch nicht mehr machen, wenn die reinkamen mit diesen links den Arm, rechts den Arm hoch. Ja, die Bushwhackers. Ja. Wir sprechen jetzt bewusst an alle über 30 Jahre, die keine Ahnung haben, wovon wir reden. Das sind die großen Tag-Teams der World Wrestling Federation gewesen, als Ötze und ich noch kleine Jungs waren. Ich bin ja gewachsen seitdem und jetzt sind wir. Und jetzt sind wir dieses Jahr bei Schlag den Star, 27. Mai, gegen The Boss Hoss. Ich glaube, das sind ganz nette Jungs. Natürlich muss ich sie jetzt trotzdem einfach nur aus Ehre heraus hassen, was ich jetzt auch sofort tue.
Weißt du, das hat, glaube ich, ProSieben ganz bewusst gemacht, dass sie uns die als Gegner genommen haben.
Meinst du?
Weißt du warum? Ja, weil du es nicht aussprechen kannst mit Bosshaus. Verstehst du? Die haben uns jetzt versucht, so einfach so die ersten Fallen aufzustellen. Aber
hallo,
hey.
Hallo, The Boss Hoss. Schön, euch kennenzulernen. Hallo, du bist der Boss und du bist der Hoss oder wer von euch ist der Boss Hoss? Weißt du überhaupt, worauf dieser Name theoretisch meiner Meinung nach anspielt?
Ja, der Boss Hoss ist eigentlich von einem Song. Es gibt einen Song, darauf basiert eigentlich der Name von Meinst der Band.
Du? Von irgendeinem anderen. Nee, jetzt glaube ich nicht. Ich hätte jetzt behauptet, das kommt von Hoss, von Bonanza. Da gab es doch eine Figur, die hieß Hoss. So ein dicker Typ mit einem Hütchen auf, wie alle bei Bonanza. Letztlich so eine Western-Serie aus den 60ern und 70ern. Und ich glaube, dass es sich darauf bezieht. Ich kann mich aber auch irren. Ich muss sagen, ich bin in der Boss-Hoss-Diskografie erst bei Platte 7. Und arbeite mich jetzt langsam sukzessive durch, damit ich die Jungs auch vorher kennenlerne. Weißt du, damit ich ihre Schwächen weiß. Damit ich vielleicht weiß, welche Nahrungsmittelallergien sie hat, sodass ich ihnen heimlich eine Erdnuss in die Nase schieben kann im richtigen Moment, weißt du? Ich finde es übrigens richtig cool, dass wir das machen. Wir wussten das ja jetzt schon ein paar Wochen und durften es nicht sagen, aber ich habe da richtig Bock drauf.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich gucke gerade nochmal, das basiert wirklich auf einem Namen von dem Song, Basti.
Wirklich? The Boss Hoss? Okay, dann hast du recht.
Ja, aber du, ich freue mich mega. Also, ich finde es auch cool, dass wir zusammen, weil wir sind ja Brabak. Das ist ja unsere Kürze.
Brabak,
wir haben ja gesagt, das ist vollendet, veredelter Spitzenpodcast.
Vollendet, veredelter Spitzenpodcast, das ist richtig. Nur mit den Besten aus der Bohne. Das ist absolut richtig. Nein, aber Schlag den Star gehört zu den wenigen Sachen im deutschen Fernsehen, die ich mir wirklich angucke, wenn ich Zeit habe. Also wo ich dann, ich habe nicht jede Folge gesehen, aber ich habe auch früher gerne Raab gegen Promis gesehen. Also Raab, wie hieß das denn eigentlich? Schlag den Raab, genau.
Schlag den Raab,
Und da waren einfach, ich finde es immer wieder erstaunlich, dass die es hinkriegen, eigentlich in jeder Folge ziemlich originelle Spiele zu machen.
Ja, Mann.
Und dass die auch irgendwie, dass es nicht unfair wird, so, weil ich meine, klar, weißt du, wenn du jetzt ein Spiel machst, wo es um Größe, also jetzt nur ein Beispiel, wir beide müssten gegeneinander spielen und es würde einfach um irgendwelche Abstände gehen und ich müsste mich irgendwo hinhängen und ich komme halt besser dran, dann ist es halt unfair. Und die schaffen die Spiele ja immer so einzustellen, dass die, sagen wir mal, berücksichtigen, was die Leute können oder nicht können und so, und das ist immer spannend bleibt. Das Krasseste, woran ich mich erinnere, war der Haken an der Wand, der Bullenhaken oder so.
Ja, das kennst du ja, wenn der Haken an der Wand hängt bei dir.
Das kenne ich, ja. Ich mache da immer das Andreaskreuz fest, wenn ich mir die rote Kugel im Mund mache und dann so mich da dranhänge, aber meistens auch alleine, weißt du? Jedenfalls.
Ich meine eigentlich einen anderen Haken an der Wand, aber ist egal.
Ach, bist du ein Schwanz. Jedenfalls, kennst du den Bullenhaken noch? Wo sie einmal ein Spiel im weitesten Sinne nicht verkackt haben, aber wo es, die testen die Spiele ja vorher, ne?
Ja, ja.
Und dementsprechend können die ungefähr abschätzen, unsere Show wird so und so lang. Und dann hatten die ein Spiel, da haben die einen Haken an die Wand gemacht. Und so mit 5 Meter Abstand war ein Ring, ein Metallring. Und den musste man an diesen Haken an der Wand schwingen, sodass er dort hängen bleibt. Und in den Proben, hat Elton schon gesagt, dauerte das wohl irgendwie 4, 5, 6 Versuche. Und an dem Abend, lass mich nicht übertreiben, waren es, glaube ich, 2 Stunden. Nur dieses eine Finalspiel. Es
funktioniert, aber
die haben einfach, ich glaube, das war noch mit Raab, ich glaube, es war nicht Schlag den Star, sondern Schlag den Raab. Diese haben diesen fucking Ring nicht an den Haken bekommen. Es hat einfach nicht funktioniert.
Scheiße.
Wirklich Minuten, stundenlang haben die es probiert und alle wurden nervös und. Ich meine, das ist ja Sendezeit, ne? Das ist halt Live-Fernsehen so, weißt du, dann werden halt auch die, also du kannst ja so eine Show nicht unendlich laufen lassen. Ja. Aber sowas wird bei uns nicht passieren, weil wir werden von Anfang an hart abliefern.
Ja, wie können wir uns vorbereiten? Also ich denke mir jetzt so, wir müssen Fallen machen. Ich habe mir überlegt, dass ich an dem Tag richtig viel Bohnen esse, Digga. Weißt du? Das ist auch psychologische Kriegsführung.
Das
weißt
ist smart,
du? Wenn du dann vorbeiläufst, die dran sind, dann machst du einen richtigen Jart, aber so einen Ninja-Furz. Weißt du, wo keiner hört?
Ah, so ein Schleicher, ganz, so ein tödlicher Schleicher.
So ein so einer.
So
ganz sanft.
Als wäre einer auf so eine Wasserleiche gesprungen. Es gibt kein Geräusch, aber es kommt was raus.
Ja, und dann, Alter, kommt der erste Wirkreiz. Das ist psychologische Kriegsführung. Ich glaube, so können wir gewinnen.
Also willst du Bosshaus faktisch aus der Jeansweste rausfurzen? Das ist dein Ziel?
Ja, das ist mein Ziel, ja.
Okay.
Was... Aber hey, eigentlich, jetzt stell dir mal vor, wir zwei müssten zusammen Badminton spielen. Du kannst bestimmt gut Badminton spielen, oder?
Das ist ja so ein Sport der Könige, natürlich. Das habe ich immer kriegen. Nein, ehrlich gesagt nicht. Squash kann ich ganz gut.
Echt jetzt?
Mhm.
Guck mal,
ne, die Squash-Fläche ist ja faktisch so groß wie ein Bett für mich. Das heißt, ich muss eigentlich nur einen Fuß nach links und nach rechts machen. Und dann eigentlich nur den Schläger aushalten. Ich muss gar nicht hin und her laufen. Ich bin allerdings beim Squash mal gegen die Wand gelaufen. Das war nicht so toll. Da habe ich mir den Zehennagel abgebrochen. So richtig fies.
Nein. Mhm. Echt jetzt?
Ja, wirklich. Volle Ralle. Ich wollte mit meiner Frau wollte ich Squash spielen gehen. Und dann wollte ich so ein bisschen, imponieren und zeigen, was ich kann. Und dann bin ich halt einfach mit dem Fuß, aber ungebremst, gegen die Wand gelaufen. Und ja, hab mir so richtig den, weißt du, vom dicken Onkel, so den Zehennagel, der stand so nach oben ab, als wenn er winken wollte.
Oh mein Gott. Ich finde, das ist einer der schlimmsten Schmerzen, die es gibt. Ja, Fingernagel und Zehennagel. Oh mein Gott. Wenn du, oder kennst du das, wenn nur so die Seite entzündet ist am Zeh? Manchmal an der Ecke. Oh mein Gott, was für Schmerzen.
Ja, oder wenn du was drauf hast fallen lassen und du weißt, von dem kannst du dich in Zukunft verabschieden. Mir ist mal ein Gurkenglas auf den Fuß gefallen und dann auch auf den dicken Onkel. Und
Nein.
dann wurde der erst so leicht dunkel und dann stirbt er so von hinten an ab. Ne? Also der stirbt so langsam ab. So, weißt du, von da, wo er im Fuß drinsteckt, wird schwarz so nach vorne weg. Aber das dauert so ein paar Wochen und du guckst, also du hast einfach so einen verwesenden Zehennagel an dir, den du aber nicht wegkriegst. Oh, das war... Heute sind wir wieder Trendthemen im Raum, so, weißt du, das sagen die Leute, ich sitze hier beim Frühstück, ich gönne mir gerade mal um 7.30 Uhr vor der Arbeit Bratwurst und Baklava und dann stelle ich mir Bielendorfers vergilbten Zehennagel vor, wie einfach wie so Walking Dead so vom Körper runterfällt.
Ja, aber das sind ja Sachen, die jedem passieren. Ich finde, jedem mal passiert sind, oder? Ja, oder, ich meine, Basti, du zeigst ja dadurch eigentlich, dass du noch an den Zuhörern dran bist, verstehst du? Weil
bin ich
meine, du bist ja Model, Du bist Fitnessmodel, du bist
Parfüm-Influencer. Parfüm-Influencer.
Ja, du bist ja, Basti ist ja der einzige Mann, der vom Playboy angefragt wurde, ob er aufs Cover möchte. Er ist der einzige Mann, weil die nur ihn wollten. Ja. Aufs Cover und nicht 6-7 Bilder, wirklich jede Seite, weil sie eine wussten, Collage. Dass genau die Fans von Basti auch nicht lesen können und deswegen haben sie gesagt, nur Bilder.
Ich bin dann auch ein paar Mal aufs Cover gekommen. Ein Wortwitz. Herzlichen Glückwunsch. Jedenfalls zurück zum Schlag den Star. Ich finde gut, dass wir das machen. Viele Leute haben moniert, dass wir nicht gegeneinander antreten. Und da muss man natürlich sagen, wir haben das abgelehnt. Ich habe gesagt, hör zu, ich will gar nicht gegen meinen Özdemir gewinnen. Ich will nicht an dem Abend, wenn One Moment in Time läuft, will ich nicht die Tränen in deinen kleinen Augen sehen.
Ja, Mann, ich bin auch zu klein, Mann. Ich bin auch viel zu klein, Basti. Ich bin viel zu klein, Digga. Verstehst du? Ich meine, auch so körperlich, ich bin dir einfach unterlegen.
Das ist richtig. Du bist mir körperlich unterlegen. Ich glaube ernsthaft, dass sie wahrscheinlich wirklich gedacht haben, dass es ein paar Spiele gibt, die wir nicht gegeneinander machen können. Also rein realistisch. Oder weil ich zu groß bin, beides. Ne? Und ich finde aber ehrlich gesagt auch den Gedanken, dass wir uns da nicht bekämpfen müssen, weil wir werden uns ja trotzdem verarschen die ganze Zeit. Aber dass wir trotzdem als Team da zusammen sind, finde ich eigentlich ganz geil. So,
ja, das finde ich auch gut.
Wir funktionieren ja gut als Team. Ist also, ja nicht so, dass wir uns immer nur verarschen. So, wir können ja auch durchaus.
Aber nur für die Show, Basti. Vor und nach der Show habe ich keinen Bock drauf. Okay, ist für die Show.
Das verstehe.
Dann tun wir so, als wären wir Freunde.
Gut, okay. Darf ich denn in deinem Trailer vorbeikommen, in diesem Silbertrailer, der immer vor die Halle gestellt wird?
Ja, natürlich, ja. Du kannst klopfen, vielleicht mache ich hier auf. Aber was ist, wenn wir gewinnen und dann am Ende gerade dieses One Moment.
Da müssen wir ficken, es tut mir leid.
Was glaubst du, wie den Leuten die Fernbedienung aus der Hand fällt?
Einfach mal so eine stabile Kopfsack 69 hinlegen.
Nein, Digga, das ist so, wir gewinnen und das ist so ein Spiel, wo wir so auseinanderstehen, weißt du, so 30 Meter und dann rennen wir aufeinander zu. Ich spring so drauf und mit meinen Oberschenkeln, weißt du, mit meinen Beinen umarme ich dich so an deine Brust und dann knutschen wir es so rum und du machst gleich deine Hose auf. Überleg mal, was für ein Bild das wäre. Alle so, das ist jetzt nicht dir ernst, oder? Elton wäre ohnmächtig geworden.
Und Elton würde, glaube ich, die Karriere beenden, wenn er uns dabei zusehen würde, wenn wir uns ein stabiles Kopfschlag 69 geben würden, im Stehen.
Oh mein Gott. Okay, wow. Ich glaube, das ist zu hart für Frühstück.
Das ist zu hart. Ja, gut, aber egal. Es ist trotzdem, es ist ein gutes Ding. Es ist eine coole Show. Wir werden unser Bestes geben.
Ja.
Letztes Wochenende war ja auch Schlag den Star mit Janine Ullmann gegen Janett Biedermann. Und ich kenne beide, aber Janine kenne ich deutlich besser, weil ich mit der mal hier auf Let's Dance Tour war. Die war ja auch bei Let's Dance und hat fast gewonnen, war Zweite bei Let's Dance. Eine mega, mega Frau, richtig cool. Und ich habe mich sehr, sehr, sehr für sie gefreut. So.
Jetzt, wo sie gewonnen hat, ich habe ihr auch direkt geschrieben, was sie.
Hast du ihr geschrieben?
So, hey, ja, ich so leih mal kurz 20.000 Euro.
Ey, Abi, komm für Spielo, komm, 50, komm, klar. 50, Bruder. Ich geb zurück, ey, Jenny, komm.
Basti, ich war ja, ich bin ja hier gerade in der Schweiz für eine Charity-Veranstaltung. Seit insgesamt jetzt 10 Tage bin ich hier in der Schweiz, auch mit großartigen Kollegen, unter anderem mit Kristall und Benny Stark ist dabei und Ingrid, Nachnamen kenne ich nicht, aber die kommt auch aus dem Karneval. Und Ingrid Kühne, ja, Mann, super Frau tolle Kühne. Frau, Digga.
Ja, Ingrid ist eine Macht. Die kommt halt, die macht ja so ein bisschen was Markus Krebs als Mann macht, ne? Also wirklich so kurze, schnelle Gags so.
Bruder, die hat richtige Sets, also die hat wirklich, also die baut das ganz anders ein, ist so lustig, Digga, ich habe mich gestern kaputt gelacht.
Die ist einfach ein netter Mensch, so. Ich fand die extrem nett.
Dann der Gabor ist noch mit dabei, Gabor Vollstein, der macht so Flöten, so Auftritte mit Flöten, der hat irgendwie Flöte studiert, Digga, der spielt mit 4 Flöten gleichzeitig, ich weiß auch nicht, wie das macht.
Ein Vierfachflöte?
Das ist so, ja, ein Vierfachflöter.
Ich dachte ehrlich gesagt immer, du wärst der einzige Vierfachflöter, den ich kenne. Aber gut, du bist Ausbildung. Du bist ein Naturtalent.
Ich bin ja Flöte und zugleich Tunnel.
Oh Gott.
Ja, aber ey, Digga, wenn du so, aber du hast damit angefangen. Ah, auf jeden Fall. Wollte ich dir nur sagen, wir waren nach der Show, es gibt ja immer so Sponsoren und so, und eins davon war ein Casino und dann waren wir dort eingeladen. Dann stand ich zum ersten Mal an so einem Roulette-Tisch. Bro, die haben einfach Hunderter, Tausender
das ist krass,
gesetzt.
Ne?
Einfach so. Die Kugel dreht sich, wupp, wupp, alles weg. Dann nochmal.
Unglaublich, wupp,
wupp,
ne?
Alles weg. Hey, ja. Einfach so. Und die zucken nicht mal irgendwie ein kleines Zucken im Gesicht, gar nichts. Und ich habe mir nur gedacht, ich so, verdammt nochmal, wie haben die das gemacht? Bro, das ist echt, das ist Wahnsinn, Wahnsinn.
Ja, aber das ist ja wirklich, also das ist wirklich, ich habe dir das erzählt, dass ich mal in Gran Canaria letztes Jahr war ich ja und war auch einen Abend im Casino und da war halt einfach so ein Typ, der roch schon nach Spielsucht. Du sahst ihm einfach an, der macht das hier gar nicht mehr zum Spaß. Das ist halt einfach nur noch Job im weitesten Sinne, wenn man das so nennen möchte. Und der hat ja auch auf, ich glaube, 36 Felder sind es, ne? Mit der Null, dann zusammen 37. Und hat einfach mal entspannt pro Runde, ich würde sagen so 10.000 Euro, einfach auf 35 Felder verteilt. Und dann stehst du daneben und wenn du natürlich auf 35 Felder setzt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du gewinnst, sehr hoch, weil ne, du hast ja nur noch zwei Felder übrig, wo die Zahl nicht drauf fällt, auf die 0 und auf die 36. Zahl. Aber egal, ob der gewonnen hat oder ob der verloren hat, und ich habe auch gesehen, wie der Zehntausende verloren hat, keine Reaktion, gar nichts, null.
Ja, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Also, aber die Menschen hier in der Schweiz sind einfach geil. Das ist richtig cool. Die sind so entspannt. Sie machen so, grüezi miteinander. Ja,
grüezi.
Das ist ganz schön hier. Grüezi, wie geht's Ihnen? Alles gut. Das ist ganz andere Welt, Basti.
Ja,
richtig
gut, ne?
Lustig auch hier.
Kann ich mir vorstellen. Die Schweizer, ich fand die Schweizer auch immer sehr nett. Das ist halt einfach für uns vom Lebensmodell her nicht vorstellbar, was die da für Preise zahlen. Die verdienen aber halt auch anderes Geld, ne? Haben wir ja schon mal
so teuer
gesprochen.
Ist jetzt auch nicht. Also
echt?
Es ist nicht exorbitant. Nee, es ist jetzt, der Wechselkurs ist 1:1 circa. Also es ist schon teurer, aber es ist jetzt nicht so, dass du sagst, okay, ein Döner kostet 50 Euro. Inzwischen kostet ein Döner bei uns auch 9 Euro, Alter.
Das ich habe letztens einen für 7 gegessen, habe ich auch gedacht, so 7
ich
Euro
ein,
für einen
ein
Döner,
Jufka,
oder?
Digga. Ich habe ein Dürüm, Jufka-Dürüm, habe ich 9 Euro gezahlt. In Ditzingen, Land, in Ditzingen, Stuttgart, da. Also klein, 9 Euro, Moruk. Ohne Schafskäse. Verstehst du?
Also das finde ich schon, ich will jetzt hier nicht den, oh, das ist aber teuer Typen raushängen lassen, weißt du, so, der die Spartipps gibt. Aber ich erinnere mich noch an die Zeiten, und das war ja genau das Gegenteil von richtig. Das weiß ich noch wirklich ganz genau, als das erste Mal in Berlin war, 2002 muss das gewesen sein, da gab es dort den 50-Cent-Döner. 50 Cent, okay, ne, das war natürlich Rattenfleisch mit Scheiße drin. Aber egal, ja. Da hat ein Döner halt 50 Cent gekostet. Ich finde, ein Döner sollte so bis 4 Euro, das finde ich vertretbar. Und ich habe letztens 7 gezahlt und habe so, ja, boah, 7.
Nein,
oder?
das ist zu wenig, Basti.
Ja,
Bruder, stell dir mal vor, du gehst zum Italiener und du sagst, ich hätte gern, allein nur Carpaccio di Manzo. Carpaccio di Manzo ist ja eigentlich Rindfleisch ganz dünn geschnitten. Jetzt stell dir mal vor, aber du holst dir einen Döner mit Schichtfleisch. Nur die Grammanzahl vom Carpaccio und dem Schichtfleisch. Und viele benutzen da ja auch Hochrippe bei guten Döner, weißt du?
Was benutzen die?
Hochrippe.
Hochrippe?
Also, ja, also jetzt nicht so von irgendwelchen komischen Regionen, Digga, wo halt das Fleisch jetzt nicht so, du kennst ja auch so, Filet Mignon ist ja, also das Filet ist ja teurer als jetzt Hüftfleisch, weißt du?
Ah, okay.
Ja, okay, da merkt man, du bist ein Supermarktkind.
Ja, nee, keine Ahnung jetzt. Also, weil Kami,
du kannst ja, du kannst ja,
komm mal, nicht so richtig mit aus.
Okay, ich weiß, all meine veganischen Freunde sind jetzt raus. Ja, aber es geht hier jetzt nur ums Prinzip. Es gibt ja, du kannst ja mit gewissen Teilen eines Tieres nur gewisse Speisen zubereiten. Mhm. Weißt du? Wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, das Fleisch aus dem Schenkel nimmst, das ist gut jetzt zum Beispiel für einen Eintopf. Aber wenn du das grillen würdest, hättest du total trockenes Fleisch. Zum Beispiel. Und andersrum genauso. Wär's voll zäh, wär's wie Gummi. wenn du, keine Ahnung, das Fleisch aus dem und dem Bereich des Tieres für einen Eintopf nehmen würdest und so weiter, weißt du? Deswegen gibt es da so Einteilungen. Aber ich bin jetzt auch nicht der Profi, ich weiß nur, dass es unterschiedliche Dinge gibt. Auf jeden Fall glaube ich, dass ein Döner, ein guter Döner, kann schon 8, 9 Euro. Strompreis, Basti, Gaspreis ist übel, Alter. Schon alles teurer geworden, gell? Hätte ich nie gedacht, Mann. Überleg mal, wir leben in Deutschland. Weißt du noch, wo alle gesagt haben, Deutschland, Jackpot, wenn du ins Ausland gegangen bist und die so, hey, where you from? Du so, Germany. Dann waren alle so, oh ja, Germany, Germany. Mhm. Du hast hey, schon gemerkt, oh, hi, so. Nein, das meine ich gar nicht. Hör doch auf, Mann.
Das war kein Witz. Das war so dieses, auf der Xbox, ich habe total viel auf der Xbox gespielt und total oft, dass dann, wenn du gesagt hast, irgendwie, I'm from Germany, kam sowas, weißt du? Jedes Mal, wo du so dachtest, krass, dass die das teilweise echt immer noch so als Scherz formulieren, weißt du? So als scherzhafte Begrüßung, als wäre das was, worüber man jetzt wirklich kichern könnte.
Ja, aber das ist, weil die ja gar keinen Bezug dazu haben. Die haben ja auch gar nicht die Aufarbeitung. Weißt du, wir haben das ja in der Schule gelernt. Was hat das mit unserer Gesellschaft gemacht? Wie schlimm war das? Weißt du, es wurde ja richtig, es war ein Teil unseres Bildungssystems. Weißt du, die Aufarbeitung des Dritten Reiches. Deswegen haben wir auch eine ganz andere Vorsicht oder halt auch eine ganz andere Haltung zu diesen Aussagen und Wörtern wie Leute aus dem Ausland. Für die ist das so fun, weißt du?
Hey, ja, zum Thema Aufarbeitung
Prince Harry hat sich doch als Nazi verkleidet.
Ja, jetzt wär's, ja, aber eigentlich krass, ne? Also bei Prince Harry fand ich es dann doch krass. Also das ist für mich nicht das Gleiche, als wenn du jetzt hingehst und sag mal, du bist Koreaner oder so und ziehst dir das an und weißt wirklich nicht so viel über die Geschichte. Aber ich meine, Prince Harry kommt aus einem Background, wo, also ich meine, die Alliierten, also unter anderem die Engländer, die haben ja nun wirklich aktiv gegen uns gekämpft und das englische Königshaus hat diesen Krieg mitgetragen und so, weißt du, dementsprechend, wie kannst du dich als so Angehöriger des englischen Königshauses scherzhaft als Nazi verkleiden? Also jetzt mal ernsthaft.
Yeah, no.
Dem muss doch klar gewesen sein, dass das voll den krassen Shitstorm geben würde, oder?
Harry, hey, you can't play the fucking Hitler. Hey, könntest du mit einer Partnerin zusammen sein, die immer so redet, so Oxford-Englisch?
So, du hast jetzt hey. Eher gesprochen.
Oh, that's great. Oh, yeah. Oh, I like you. A lot. Oh, fascinating. You're successful.
Ich sag mal so. In Relation dazu könnte ich eher mit der zusammen sein, als mit einer Amerikanerin. Ich finde Amerikaner, oh, it's so awesome. Oh, there, it's so awesome. Nee, ich finde amerikanisches Englisch noch viel schlimmer.
Nein, das stimmt nicht. Findest du? Also ich finde, also wäre ich eine Frau, würde ich mich in einen Mann verlieben, der das Oxford-Englisch spricht. Also das Englisch aus Großbritannien. Weil das ist, glaube ich, so für eine Frau das Schönste. Hey Lucio, I love you. Weißt du so? Hey, it's me, Brian. Aber so als, also ich könnte... Ich mag das American English so. Yeah, what's up? Hey, how you doing? Yeah, slow. Wir sind so schlecht im Dialekt nachmachen, Basti.
Ja, da bist du fast so schlecht. Also ich bin schockiert, wie schlecht du englischen Dialekt kannst, dafür, dass du die Deutschen so ziemlich alle kannst. Also,
nein, natürlich kann ich Englischen. What's up, yeah. Man, what's cracking? Ich kann den Latino-Englisch. Welchen willst du? Welchen? Sag Latino-Englisch oder normales Englisch, American-Englisch, Gangster-Englisch. Sag, komm, sag, okay, jetzt hast du mich herausgefordert. Sag, was willst du?
Ich mach gib mir einen Latino-Gangster aus der U-Bahn in New York, bitte. Der mich ausraubt.
Von wo? Wo?
Aber der gemerkt hat, dass er sein Messer nicht dabei hat und mich deswegen.
Das ist nicht New York. Nee, das kann nicht New York sein. Du musst eher Los Angeles. Da sind mehr Latino-Gangster.
Okay, Latino-Gangster aus Los Angeles, der mich in der U-Bahn ausrauben will, hat aber kein Messer dabei, sondern hat nur eine Gurke.
Hey, what's up, SA? You see my fucking cucumber, SA? I'm gonna fuck your ass, SA. Give me the money, SA. A fucking pendejo. All right, hey, Chicano. This all right, man. Representative of an assassin crew when I say it, I'm gonna give you the cucumber in your asshole. Das war schon authentisch jetzt, oder?
Das war schon ziemlich gut. Ich war sogar schockiert, dass du Kukumba sofort wusstest. Hätte ich erst mal nachdenken müssen.
Ich kenne doch das Lied. Kennst du nicht Kukumba? Kukumba loco se ne mako na in da asola. Ah, Kukumba mako se in da asola. Ah, Kukumba asola.
War mir jetzt noch nicht bekannt, ist aber wirklich sehr schön, wenn du singst.
Kukumba in der Asshole, kennst du das nicht? Okay, welchen Dialekt? Jetzt bist du dran, jetzt musst du auch einen Dialekt machen.
Alter, ich bin immer Pfeifel der Mauswanderer, okay?
Basti, wenn du in Amerika wärst, die würden denken, du bist ein russischer Spion. Pfeifel.
Okay, gib mir eine Herausforderung, dann mach ich das. Sag irgendwas. Gib ein Beispiel, dann mach ich das.
Okay, du bist ein Bankangestellter im Süden Amerikas, in Mississippi.
Texas, also so die Ecke.
Nee, nicht Texas, so Mississippi da die Ecke. So südlich. Also du kannst auch Texas, komm mal Texas.
Texas ist nicht Texas. Südlich, richtig.
Okay, so Cutney Joe, Englisch.
Und ich bin Bankangestellter.
Du bist Bankangestellter und ich habe mein Konto, ich bin im Minus.
Yo man, I just checked your account and I saw that your account is in deficit, you know, and I have to delete your account, man. There's a real problem with your money, you know. Oh Gott, ich kling nicht
wie ein Japaner. Du hörst dich gerade an, wie ein Japaner, der Urlaub macht in den USA. Your account and a hotel.
Okay. Oh shit. Ich gebe mein Bestes. Aber worauf ich eben, als du sagtest, wo es um Aufarbeitung ging, raus wollte, war, dass heute Nacht
bei den
Oscars der große deutsche Oscar-Beitrag Im Westen nichts Neues, Nothing New on the West Front, hat vier Oscars gewonnen. Ja. Und ich habe ihn gestern Wahnsinn. Abend durch Zufall gesehen. Also einfach bin durch Netflix gegangen und dann habe ich gemerkt, dass ich den noch nicht gesehen hatte. Und dann habe ich mir den gegeben und muss im Rückblick sagen, ist nicht der beste Film, wenn man danach noch ruhig schlafen möchte. Das hat schon so ein bisschen, Private Ryan, also hier so, ne, Saving Private Ryan oder Schindlers Liste ist noch deutlich härter, aber der Film besteht wirklich gefühlt 2:30 aus 2 Stunden Gemetzel, also wirklich Gemetzel.
Und, also wie die Passion Christi.
Ein bisschen, ja, aber bei Passion Christi fährt zumindest kein Panzer über Jesus. Dem Film fährt wirklich einfach ein Panzer über einen Menschen und zwar sichtbar, also komplett sichtbar, wo ich so dachte, okay, das ist mir jetzt schon ein bisschen viel Rotten.com für heute Nacht Bobo machen. Wobei man jetzt den Film damit marginalisiert, indem man jetzt um die Ecke biegt und sagt, das ist nur Gemetzel. Das ist es nicht. Es geht um einen Erste Weltkriegssoldaten, Paul Bäumer, der mit seinen 3 besten Freunden energetisch nach seiner Schulzeit 1917 in den Krieg aufbricht, in den Ersten Weltkrieg an die Westfront nach Frankreich. Und das, was der Film hauptsächlich zeigen will, ist, also basiert ja auf einem Buch von Erich Maria Remarque aus dem Jahr 1929, das unglaublich Erfolg hat, ich glaube sogar einen Literaturnobelpreis gewonnen hat, das weiß ich jetzt nicht genau. Und was grundsätzlich auf der einen Seite den Schrecken des Krieges zeigen will und diese Generation, Remarque war selber im Krieg, im Ersten Weltkrieg als Soldat, diese Generation, die voller Begeisterung und voller Elan in diesen Krieg gezogen ist. Weißt du, der Erste Weltkrieg war auch anders als der Zweite. Da war der Nationalstolz im Zweiten war natürlich auch extrem. Aber da kannte man schon die Schrecken des Krieges, dieses schrecklichen Krieges. Wir müssen jetzt darüber reden, dass es auch schon lange Kriege davor gab, aber der Erste Weltkrieg war in seiner Qualität nochmal anders. Es war einfach noch viel, viel grausamer. Und am Anfang des Films siehst du halt diese Jungs, die irgendwie 18, 19 Jahre alt sind, mit ihren, die haben so rote Hüte, also rote Kappen auf, was zeigt, dass sie gerade ihren Abschluss gemacht haben, die dann eine Rede hören, dass sie jetzt in den Krieg geschickt werden, dass sie haben sich freiwillig gemeldet und was für eine große Ehre das ist für das Vaterland. Und sie werden auf ihren, sagen wir mal, sie werden einen Samen in den Boden pflanzen, auf dem das tolle Deutschland, das große Deutschland dann wachsen wird und so. Und dann Schnitt so 2 Stunden später oder eigentlich schon relativ bald darauf, siehst du halt einfach diesen 18-Jährigen, der durch Gedärme kriecht und Blut und weißt du, wo einfach der erste Freund nach 3 Minuten ist der erste Freund also komplett auseinandergefetzt worden von einer Granate. Und der ganze Film dreht sich eigentlich darum, wie ja, wie diese hoffnungsvollen Jungs einfach komplett zerbrochen werden an dieser Wirklichkeit, so, ne? Dass es eben keine Ehre auf dem Schlachtfeld gibt und am Ende kein Orden auf dich wartet, sondern am Ende einfach, also die eindrücklichste Szene finde ich fast den Anfang. Da siehst du halt, wie jemand erschossen wird auf dem Schlachtfeld, der keinen Namen hat im ersten Moment und schrecklich irgendwie Kopfschuss und ganz fürchterlich. Und dann ziehen sie ihm die Jacke aus und dann sieht man den Weg dieser Jacke, wie sie dann zurückgebracht wird, gewaschen wird, das Blut wird rausgewaschen, wird genäht wieder, ne, weil sie ist zerrissen vom Krieg. Und dann wird sie dem Jungen, von dem ich gerade sprach, diesem Paul Bäumer in die Hand gedrückt, als Nächsten. Ne? Und also so im Sinne von einfach, okay, der eine ist tot, aber wir können ja noch benutzen, was er noch übrig hatte. Und der Namenszettel von dem anderen, der gestorben ist, ist aber noch in der Jacke drin. Und als dieser Paul Bäumer, die Hauptfigur, die Jacke bekommt, guckt er so rein und sagt, hey, das ist gar nicht meine Jacke, hier steht nicht mein Name drin, das ist von jemand anderem. Und dann siehst du den Typen vom Militär, der ihm die Jacke gegeben hat und sagt, naja, das war wahrscheinlich nicht seine Größe. Und deswegen hat er die zurückgegeben. Und er weiß, natürlich weiß der Typ vom Militär, dass das nichts mit der Größe zu tun hat, sondern dass der Vorträger dieser Jacke halt einfach vor 3 Tagen erschossen worden ist. Mhm. Und dann siehst du, wie er diesen Namenszettel rausreißt und den einfach so zur Seite wirft und der liegt halt einfach auf dem Haufen aus hunderten Namenszetteln. Und das ist unfassbar. Also du sitzt da und wir haben in unserem Bewusstsein immer den Zweiten Weltkrieg als so schrecklich, aber der erste war halt auch unfassbar fürchterlich. Und erst recht in diesen Zeiten, der Film hat zu Recht den Oscar gewonnen aus meiner Sicht, weil du sitzt da wirklich fassungslos, auch wenn ihm vorgeworfen wird, dass er mit dem Buch nicht mehr so viel zu tun hätte.
Ja, ich bin ein bisschen durch, weil das, erstens, weil du es sehr bildlich erzählt hast oder ich mir das gerade die ganze Zeit vorgestellt habe, was du gesagt hast, vielleicht lag es eher an mir. Ja, was soll ich dir sagen, Bruder? Ist halt, für mich ist der Krieg halt das Schlimmste, was passieren kann. Das ist so die, was soll ich dir sagen, Bro? Wenn du keine Entscheidung mehr treffen kannst in deinem Leben, dann kommt dieser Punkt. Weißt du? Und all die Menschen, die betroffen sind, die haben eigentlich nichts damit zu tun mit diesen Entscheidungen. Es geht immer darum, dass die Leute, die oben stehen, also die Regierenden, sich entscheiden, etwas zu machen. Und du eigentlich gar nichts dafür kannst. Und die Leidtragenden sind immer die kleinen Menschen. Immer sind es die kleinen, Digga. Es sind die Kinder, es sind die Frauen, es sind die Männer, die damit gar nichts zu tun haben eigentlich, mit solchen Entscheidungen.
Ja, also und zumindest die jungen Männer, die kein Geld haben, ne? Das ist ja auch so. Also
ja, natürlich, die, ja. Das meine ich ja, es ist immer die Entscheidung von denen da oben. Geld und Macht. Die sitzen zusammen, entscheiden etwas oder irgendein Wahnsinniger entscheidet etwas und alle anderen sind die Leidtragenden. Und dann wird dir das noch so schmackhaft gemacht mit, ja, du musst jetzt für dein Land kämpfen und du musst das machen. Aber hey, Bro, allein nur dieses Gefühl, guck mal, ich habe Kinder, Mann. Sirenen, du musst dich verstecken, die Angst, Explosionen. Weißt du, und jetzt stell dir mal vor, wie schlimm das ist, wenn du dann rauskommst aus deinem zerbombten Haus, rausguckst und auf einmal siehst du Panzer und Soldaten von der gegnerischen Armee in dein Land einmarschieren. Digga, du weißt so, jetzt sind wir richtig am Arsch. Aber was willst du da machen? Wo willst du hin? Alles ist zerbombt, die Infrastruktur ist kaputt. Alles ist weg, da gibt's kein fließend Wasser, Strom. Hey, ich ruf mal den. Ist alles kaputt. Und damals erst recht nicht. Zweiter Weltkrieg, Erster Weltkrieg. Du hattest ja nicht mal eine Karte oder die Leute sind nicht mal aus ihrem Dorf rausgegangen. Die wussten nicht mal, wo was ist. Also, immer wenn ich sowas höre oder sehe, ich hatte dir auch damals in der Folge, hatte ich dir mal erzählt, dass ich in Dachau war. Und immer wenn ich so empathische Momente hab, Digga, dann macht mich das richtig fertig. So wie jetzt auch. Ich bin gerade ein bisschen durcheinander. Sorry, ich finde auch gerade nicht die richtigen Worte, weil das ist einfach schrecklich. Schrecklich. Für jeden, der betroffen ist.
Ja, ist es. Also kann man nicht anders sagen. Also in dem Fall Kriegsfilme oder Antikriegsfilme dienen ja dazu, um den Schrecken des Krieges irgendwie zu illustrieren. Ne? Das ist ja bei Private Ryan so, das ist bei Dunkirk so, das ist bei diesem Film auch so. Und in dem Fall jetzt fand ich wirklich, ich habe selten einen gesehen, wo du wirklich da so sitzt und in dem Moment auf der Couch einfach nur denkst, Gott sei Dank bleibt mir, das klingt jetzt hart, aber bleibt mir diese Erfahrung zumindest erwartbar erspart im Moment, weil das ist so schrecklich, was dort passiert ist. Mhm. Und wenn man dann sieht, mit was mein Urgroßvater ist in diesem Krieg gewesen als Soldat, weißt du? Und
im Zweiten Weltkrieg.
Im Ersten Weltkrieg. Mein Urgroßvater ist geboren 1880, 1885 die Errichtung. Und er war zu der Zeit 30 Jahre alt, 25 Jahre alt und ist halt in den Krieg gezogen. Der war bei der Marine und da gibt es sogar im weitesten Sinne eine ganz, sofern es eine lustige Geschichte in diesem Umfeld geben kann, der war Koch, Beikoch bei der Kabine, bei der Marine. Und war aber nicht erfahren im Kochen, sondern du wurdest ja für irgendwas eingesetzt. So. Du musst ja dann einfach sofort, da gab es ja keine Ausbildung, sondern der Krieg hatte begonnen, du kochst jetzt halt so, ne? Weil die Leute, also klar gab es eine Art so, hier kocht man Kartoffeln und so, aber es gibt zumindest die Geschichte, ob die wahr ist, weiß ich nicht, dass mein Urgroßvater auf einem großen Kriegsschiff war, bei der Marine, und dann wurden 300 Kilogramm Rhabarber geliefert für die Soldaten auf diesem riesigen Schiff. Und er sollte, Rhabarber kennst du ja, ne? Die roten Stangen,
ja, mit dem
grünen am Ende, so, ne? Und er kannte das nicht. Er hatte das noch nie gesehen, Rhabarber. Und er dachte, dass das Grüne das ist, was man isst.
Ach,
und hat
so
dann
Scheiß.
Von 300 Kilogramm Rhabarber einfach das Grüne abgeschnitten, irgendwas versucht daraus zu machen und das Rote über Bord geworfen. Und dafür hätten sie ihn fast erschossen, weil das war natürlich, das waren ja Zeiten, wo Nahrung knapp war. Ne? Das war Krieg halt.
Ja,
und wenn die meinen Urgroßvater erschossen hätten, dann gäbe es heute auf jeden Fall keine Bratwurst bei Bratwurst und Baklava, weil da wäre ich nie geboren worden. Und
wow.
der hat den Krieg überlebt. So, und das ist schon, ja, eine krasse, also von denen habe ich nie kennengelernt, meinen Urgroßvater, ne? Der ist 1975 oder so gestorben. Aber zumindest die Geschichte weiß ich noch und auch die Geschichten von meinem Großvater über seinen Vater, also meinen Urgroßvater. Wie fürchterlich das gewesen sein muss an der Front. Unfassbar.
Ja.
Und der Film
also
bringt das halt einfach gut rüber. So.
Mein Urgroßvater ist gestorben im Krieg, im Ersten Weltkrieg, mütterlicherseits. Und auch der Onkel, der Großonkel von meiner Mama, ist auch gestorben im Krieg, im Ersten Weltkrieg.
Okay.
Es war schon hart, Alter. Hey, wir... Ich sag ja, es ist so ein, was soll ich dir sagen, Alter, du denkst immer, man lernt draus, man lernt nie draus. Es kommt immer diese Habgier, es kommt immer Neid, es kommt immer Missgunst, es kommt, oder halt auch, Macht, der Drang nach Macht oder bei irgendwelchen Menschen wieder hoch.
Genau.
Weißt du, das ist wie in so Beziehungen, Digga. Weißt du, es passiert was, dann gibt's einen Knall, dann sagt man, hey, es wird wieder alles gut, aber dann lernt man trotzdem nicht aus seinen Fehlern, oder? Und dann geht's wieder so weiter, oder es wird immer noch schlimmer und noch schlimmer, weißt du? Und das ist.
Nein, das Problem ist die Wahl der Mittel, ne? Das ist ja einfach, weißt du, im Mittelalter waren die Kriege auch ganz schrecklich, aber die Mittel waren begrenzt. Es war halt viel schwieriger, Waffen etc. an die Front zu bringen. Trotzdem sind natürlich tausende Menschen getötet worden. Aber guck dir dann mal an, im Ersten Weltkrieg war es das erste Mal, dass man Giftgas eingesetzt hat, Feuerwerfer, Panzer. Diese ganze Scheiße, die es noch viel schlimmer macht. So. Und jetzt, im heutigen 2023, sieht Krieg ja nochmal 100 Jahre später komplett anders aus. Und in 100 Jahren wird es noch anders aussehen. So, ne? Es wird ja jetzt schon automatisierte Drohnen und so ein Scheiß und was jetzt in der Ukraine passiert zum Beispiel, ne, da wird ja auch immer darüber diskutiert, sollte man dort Waffen hinliefern oder nicht. Ich glaube, dass es darauf keine gute, einfache Antwort gibt. So, das ist keine einfache Frage. Aber natürlich muss man sich fragen, wenn unser Land in dieser Situation wäre, dass ein anderes Land meint, sich einfach es einverleiben zu können, würden wir nicht auch wollen, dass man uns hilft. So.
Ja.
Und das ist die einfache Frage. Und wenn man die mit Ja beantworten muss oder kann, dann muss man, finde ich, sich die gleiche Frage auch stellen für das, was dort passiert. Also, dass man den Menschen dort helfen muss. Die Ukrainer haben sich nicht ausgesucht, was gerade bei ihnen passiert.
Ja. Ja, so wie du sagst, Basti, das sind so schwere ja, Entscheidungen, die da getroffen werden müssen. Aber auch hier nochmal, die Leidtragenden sind immer
die Schwachen.
Die kleinen Menschen. Ja, die Schwachen, genau. Bro. Die eigentlich nichts verändern können an dieser Sache. Was willst du denn da machen, Digga? Was willst du machen, wenn einer mit einem Panzer da reinrollt? Verstehst du? Was willst du machen, wenn du ein junger Typ bist? Jeder, der da gerade irgendeinen fucking Armeeanzug hat, glaubst du, der wäre nicht lieber bei seiner Familie? Jeder auf dem Schlachtfeld, glaubst du, oder die jüngeren Leute wären nicht lieber mit den Mädels irgendwo, würden, keine Ahnung, im Stadtpark sitzen, labern abends, saufen, Musik hören.
Klar.
Anstatt dort jeder irgendwo in einem fucking Graben oder in einem Häuserkampf da weiterzumachen. Und das
gilt ja für Soldaten beider Parteien auch so bei den Russen.
Ja, ich meine beide. Natürlich, ich meine beide Parteien, Bro. Ich meine beide Parteien. Das ist ja das Schreckliche an dieser Sache. Es tut einem einfach nur weh. Es tut einem einfach nur weh und ich hoffe, dass dieser Wahnsinn ja für alle Beteiligten einfach bald vorbei ist und die Menschen sich wieder dessen bewusst werden, was wirklich wichtig ist im Leben. Und Ländereien oder sonst irgendwas, for what, Alter? For what? Weißt du, also, keine Ahnung. Das ist ja das, weißt du, wir hatten ja durch den Tod meines Vaters, als diese Nachricht kam, dass er krank ist. Ich hatte so viele Probleme, Digga. Das hatte ich dir erzählt. Mein Haus und Schimmel und Wasser tropft und die Handwerker und wie nochmal Gerichtsverhandlungen und der Richter hat das gesagt. Ich schwör's dir, ich habe gerade über so einen Scheiß gelabert. Ein Anruf und alles war auf einmal weg. Du warst so, Moduk, was für Haus? Hier, nimm das Haus, mach das Haus kaputt. Mir doch egal, Mann. Also, verstehst du? All die Sachen waren auf einmal deine Prioritätenverschiebung. Das ist ganz anders, die Konstellation auf einmal gewesen. Und weil du dann gemerkt hast, was ist wirklich wichtig? Worauf kommt's an? Aber ich find's immer so schlimm, dass wir aus unserer fucking Geschichte nicht lernen. Weißt du, dass wir nicht einfach zurückblicken und sagen, hey, guck mal, Leute, bis jetzt hat uns das noch nie was gebracht, dieser Scheiß. Weißt du, warum machen wir das immer wieder? Ich versteh's nicht.
Ja, berechtigt, aber genauso ist es. Ne? Also wirklich, wir entscheiden's ja nicht, aber es ist für mich fast schon erstaunlich, dass es überhaupt irgendeinen Staatenführer gibt, der noch glaubt, dass Krieg irgendwas bringen würde. Egal in welche Richtung. Also dass Krieg am Ende eine Lösung für ein Problem darstellen würde. Egal welches Problem es auch immer ist. Ja, also Krieg wird nie die Lösung für irgendwas sein. Weil...
Absolut.
Ja, also klingt jetzt sehr banal, aber es ist so banal es ist, so wahr ist es ja auch. Es gibt keine... Also... Der Frieden, der nach dem Krieg geschlossen wird, ist immer dreckig, weil das, was man davor getan hat, so fürchterlich ist. Guck mal, der Zweite Weltkrieg war ein Ergebnis des Ersten Weltkriegs. Das kommt in dem Film unter anderem auch vor, also nicht der Zweite Weltkrieg, aber es kommt vor, dass die Deutschen haben ja kapituliert und zwar in allen Belangen. Ne? Und das, was die anderen Mächte, also zum Beispiel die Franzosen gefordert haben, war sehr, sehr heftig. Für Deutschland. Nicht, dass es falsch verstanden wird, nicht unberechtigt, weil ich meine, Deutschland hat diesen Krieg mit begonnen oder gestartet und es war richtig, dass die Alliierten gesagt haben, okay, das und das und das dürft ihr nicht mehr. Aber das hat den Teppich ausgelegt für den Zweiten Weltkrieg. Weil der Zweite Weltkrieg basierte ja darauf, dass die Nazis oder Hitler beziehungsweise die Nazis selbst dann nicht nur, es ging ja nicht nur um Juden, es ging ja grundsätzlich darum, wir sind damals betrogen worden um unsere Ehre. Wir sind betrogen worden um unser Land. Wir sind bei der Erste Weltkrieg. Die Schande muss wieder gut gemacht werden. Sowas. Der Zweite Weltkrieg wäre ohne den Ersten nicht passiert. Und das kommt in dem Film auch relativ deutlich rüber. Und das Gleiche, was wir jetzt hier erleben, so wir als Menschen, die jetzt nicht im Krieg leben, aber irgendwie 1000 Kilometer entfernt fallen Bomben. Mir fällt dazu auch oft nichts ein, muss ich wirklich sagen. Ich weiß nur, als es begann vor einem Jahr und ich wünschte, es wäre einfach endlich vorbei. Ich sehe aber auch ehrlich gesagt, mit jedem, mit dem ich darüber spreche, niemand hat irgendeine Lösung parat. Also die einzige sinnvolle Lösung wäre natürlich jetzt für den Ukraine-Konflikt. Die Russen würden sagen, okay, das war ein riesiger Fehler. Und
wir ziehen uns zurück.
Wir ziehen uns zurück, genau. Das wäre die einzige akzeptable Lösung. Und das würde die vielen toten Menschen, die jetzt schon gestorben sind, auch nicht wieder gesund machen. Aber das wäre die einzige Lösung. Aber dass das nicht passieren wird, ist ja klar. Weil das wäre halt ein kompletter Gesichtsverlust und das werden sie nicht tun. So schlimm das auch ist.
Ja, ja. Ich sag ja, ich bin einfach der Hoffnung, Alter, für alle Menschen, für die gesamte Menschheit. Weil du siehst ja, es beschäftigt ja die ganze Welt. Und es ist ja nicht nur die Ukraine, weißt du, es sterben immer noch Menschen irgendwie in Syrien, im Irak, Sudan, Mali, weißt du, es sind ja immer überall noch irgendwelche Kriege und Auseinandersetzungen auf dieser Welt. Und ich hoffe, ja, dass wir es einfach wieder hinbekommen, dass die Menschheit sich wieder aufrafft und gewisse Konflikte weniger werden. Aber du siehst ja auch immer, die Waffenlobby wird immer größer in jedem Land. Alle präsentieren immer mit vollem Stolz ihre Flugzeugträger, U-Boote und.
Ja, aber das ist ja immer genau die Frage. Ne? Also Deutschland hat ja sowas zum Beispiel nicht. Also Flugzeugträger. Und wir haben ja viele Waffen, hat Deutschland ja beispielsweise nicht mehr nach dem Zweiten Weltkrieg. Dürfen wir nicht mehr besitzen oder nicht mehr verwenden. Und dann ist immer die Frage, ist das richtig oder falsch? Sollte ein Land so viel Waffen haben, sich verteidigen zu können? Oder sollte es in einem Bündnis sein? Das ist ja auch immer, wir sind ja Mitglieder der NATO, dementsprechend sind wir in einem Verteidigungsbündnis, wenn irgendwas passiert. Deswegen zum Beispiel Ukraine war es ja nicht. Und deswegen konnten die Russen das erst tun, was sie getan haben. Wenn sie Mitglied darin gewesen wären, wäre dieser Angriff ein Angriff auf alle NATO-Staaten gewesen. Und dann hätten auch die Amerikaner zum Beispiel sofort handeln müssen. Aber Krieg wird, es gibt diesen alten Satz von Albert Einstein, ich weiß gar nicht, es wieder, kann auch wieder so ein Fake-Zitat sein, dass Einstein das nie gesagt hat. Ne? Nee,
mit aber Atombomben. Wo er,
genau, wo ich glaube, er hat es zum Zweiten Weltkrieg hat er gesagt, ich weiß nicht, wie der Zweite Weltkrieg aussehen wird, ich weiß nicht, wie der Dritte Weltkrieg aussehen wird, ich weiß aber, dass der Vierte wieder mit Keulen gekämpft werden wird. Also wir bomben uns selber in die Steinzeit zurück. Ne? Und
das ist, Gott. Ja, Bruder, wir wären sowieso am Arsch. Guck mal, ich hab diese ganzen Prepper-Mapper-Typen, okay? Prepper-Mapper. Die dann auch sagen, es kommt ja auch manchmal in der Werbung, vom Katastrophenschutz. Ja, holen Sie sich trockenes Brot und bla bla und Wasser und das. Digga, das hält eine Woche. Was willst du und ich, was wollen wir denn machen? Weißt du, wie man Tomaten pflanzt? Weißt du, wie man Salate pflanzt? Weißt du, wie man Kartoffeln pflanzt? Weißt du, wann man sie erntet? Weißt du, wie man das ohne Messer, ohne irgendwas zubereitet? Wie machen wir Feuer ohne Feuerzeug? Wie sollen wir Lebensmittel? Mordok, wenn wir ein Tier erlegen würden, guck mal, du und ich. Ich glaube, bevor du und ich in den Wald gehen und mit Speer und Pfeil und Bogen einen Hirsch erlegen, hat der Hirsch uns mit seinem Geweih dreimal den Arsch penetriert. Verstehst du? Aber so richtig rein, raus. Und wir hätten gar keine Chance. Wir könnten überhaupt nicht überleben, Basti. Also ich zumindest, ich bin da voll der Loser. Meine Eltern, die haben einen Garten. Mein Vater war da voll drin. Meine Mutter kennt sich auch voll aus. Die wissen, wie man Sachen noch pflanzt. Aber wie, guck mal, Bruder, wie hast du, wenn du eine Tomate hast, wie kannst du weitere Tomaten pflanzen? Weißt du das?
Ich würde wahrscheinlich die Kerne nehmen, in Wasser oder in feuchtes Küchenpapier einlegen und nach ein paar Tagen dann in den Boden reinigen. Du hast kein Küchenpapier, Digga.
Ja, das ist jetzt das Ding, Bruder. Wir haben kein Küchenpapier. Wir haben auch kein... Okay. Das ist das, was ich meine.
Da würde ich erstmal... Ja, guck, da fängt schon an. Ja, ich weiß, was du meinst, aber wir sind natürlich verwöhnte Kinder unserer Zeit, so, ne? Also wir gehen halt in den Supermarkt zum Essen. Und wir ärgern uns, wenn der örtliche Thailänder am Sonntag zu hat, weil wir eigentlich an dem Abend gerne Ente essen wollten. So. Und jetzt müssen wir zum Italiener gehen. Das sind die Probleme von Großstädtern. Weißt du, das sind die Momente, wo dir klar wird, wie unendlich verwöhnt du bist. Und ehrlich gesagt, auch gestern Abend, als ich diesen Film sah, dachte ich genau das Gleiche. Wie unendlich verwöhnt. Ich sitze in dieser warmen Wohnung, auf dieser warmen Couch und gucke diesen Film auf diesem großen Fernseher. So, und das ist ein unglaublicher Luxus und Frieden in meinem Land. So,
aber jetzt stell dir mal vor, Basti, es eskaliert, keine Ahnung, was passiert. Du bist in dem Bunker, du bist der einzige Überlebende. Alles ist weg, alles kaputt. Und dann kommst du raus Und jetzt gehst du in Köln. Ich weiß, wie heißt ein Wald bei dir in der Nähe zum Beispiel?
Der Königsforst.
Genau. Und jetzt musst du dort Essen finden oder jagen gehen. Was ja,
ich bin gefickt, Bruder, Digga. Wenn mir da keine, ich sag mal so, wenn da keine Forelle aus dem Fluss direkt aus dem Fluss raus durch so einen Feuertunnel springt, sodass sie schön knusprig durchgebraten wird, in meinen Mund rein, bin ich gefickt, Bruder. Dann ist einfach durch. Also das ist die einzige theoretische Variante, wie ich am Leben bleiben kann. So.
Hey, ich könnte auch, ich könnte nichts, ich würde mich nicht mal.
Ich würde wahrscheinlich dann an der Kräte ersticken, weißt du, weil sie nicht
ordentlich filetiert ist. Ja, genau. Ja, also als ich in Thailand war, ich habe mir so in die Hosen geschissen vor Tieren. Ob es im Wasser war, ob es an Land war. Alles, was größer ist. Bro, manchmal ich zuck zusammen, wenn eine Maus an mir vorbei ist.
Alles, was größer ist als du, wolltest du gerade sagen. Ja, dann ist natürlich genau. Schon... Dann geht's ab Küchenschabe geht's los, Bruder. Dann hast du wirklich schon... Da musst du ja schon kämpfen. Das ist nicht gut.
Aber eigentlich, weißt du, was geil wäre, wenn wir zwei zusammen überleben würden, dann würdest du mich, Mann, Bruder, du würdest mich an meinen Füßen festhalten und dann so durch den Rhein, weißt du, meinen Kopf durch den Rhein ziehen und mit meinem lichten Haar, die Fische würden dann denken, das ist eine Anemone, verstehst du? Und würden sich dann so hineinversetzen, denken so, hey, okay, da können wir jetzt ein bisschen chillen und dann würdest du mit deinem langen Handgriff so, bam, einen Fisch packen und dann könnten wir den grillen.
Ich könnte mir einige Szenarien vorstellen, auch wie wir nachts in so einem Zelt liegen. Ich dir morgens im Wald, mache ich dir Kaffee, streichel durch deine Haare im Löffelchen. Du sagst, Basti, mir ist so kalt. Und ich so, nein, so kleine Maus, komm. Und dann würde ich deinen Kopf, so deine Nase in meine Brusthaare reinreiben. Ja. Dann würdest du sagen, ich höre die Wölfe heulen. Ich sage, nein, Ötzi, nein, das sind nicht die Wölfe. Hör mal hier, nimm mal das hier im Mund.
Aber Basti, wir bräuchten nicht mal ein Zelt, wir könnten in meiner Nase schlafen. Weißt du?
Du könntest einfach selber in deiner eigenen Nase. Sie ist so groß, du musst dich beugen. Die ist so groß? Zack, stehst du in der eigenen Nase. Das ist unglaublich.
Und dann werden wir uns so hinlegen. Mir hat sogar jemand geschrieben,
vielen Dank, es gäbe von SSIO, was mir nicht bekannt ist, wahrscheinlich heißt es SIO, den Song Halb Mann, Halb Nase. Den muss ich mir unbedingt nochmal anhören, weil er meinte so, dass ich dir den noch nie vorgespielt hätte. Das wäre eigentlich CEO. Sehr, sehr schade.
Den kenne ich sogar, ist ein cooler Typ. Es ist hier.
Ja, hat er den Song an dich gerichtet? Hat er den an dich? Ist er für dich geschrieben, halb Mann, halb Nase?
Nee, ich glaube, es ist CEO, hat auch gut eine Nase.
Hat er auch gute Nase?
Ja, der ist ja einer der Schützlinge oder ein bester Freund von Qatar.
Nein, wirklich?
Ja, es ist CEO.
Ich bin ein großer Fan.
Weißt du, was ich heute überhaupt gelesen habe? Das hat mich ein bisschen gedrippt. Oh, Basti, warte mal ganz kurz. Die rufen an von der Küche. Eine Sekunde. Das, was ich heute gelesen habe, da machen wir weiter. Warte kurz. Hallo, Kosa hier.
Ötze hat gerade das Gespräch kurzzeitig beendet, weil er wegen der Küche angerufen wird. Er kriegt jetzt eine neue Küche.
Wann sind Sie da? In einer halben Stunde?
Aber auf Bodenlevel.
Um 12 Uhr. Super, vielen Dank. Bye-bye.
Also der Gasherd ist nur 20 Zentimeter hoch, weil die letzten paar Mal, die er versucht hat, auf der Geleiter zu kochen, ist er nach vorne gekippt, ist in die Flamme reingefallen. Ja, ich habe einfach nur erzählt, was du jetzt gemacht hast mit der neuen Küche, die extra für dich angepasst wurde.
Ja, das ist eine kleine Küche. Weißt du, die wird auf meine Körpergröße. Und es war übel schwer, eine Arbeitsplatte zu finden, die man auf 30 Zentimeter montieren kann. Weißt du, damit ich auch schön kochen kann und so.
Oh, wie schön.
Ja. Jetzt heißt es, die kommen in einer halben Stunde, ist vermessen. Jetzt muss ich meinen Gärtner anrufen, dass er den die Tür aufmacht. Jetzt bist du sprachlos, hä, du kleiner Ficker.
Ein bisschen. Du musst deinen Gärtner anrufen?
Ja.
Mein
Gärtner, wir haben doch so ein kleines Vorhaus und da schläft der Gärtner, weil, Basti, wir haben 16 Quadratkilometer Gartenanlage mit den Bäumen und den Büschen.
Da müssen die richtig ran, ne?
Ja, klar, deswegen der Gärtner. Ja, aber der Gärtner ist ja eigentlich nur eingestellt, dass er die anderen vier Gärtner aufweckt.
Ist der Chefgärtner.
Das ist der Chefgärtner, der weckt die anderen vier auf. Und die wecken dann die anderen 16 auf und dann fangen die an zu arbeiten. Das ist eigentlich so, das ist der Plan.
Das ist seltsam, aber auch cool, dass dein Gärtner immer zur Verfügung steht. Also die Gruppengärtner. Und was mit dem Kochteam? Also ist die Küche jetzt nur für dich nutzbar oder sondern auch für das Team aus Köchen?
Nein, wir haben natürlich eine Küche. Die Großküche, womit wir circa 726 Personen bekochen können, ist ja schon da. Aber darüber hinaus möchte ich für mich, wir haben ja einen Schuhkarton im Wohnzimmer, das ist so mein Bereich. Und da möchte ich noch eine kleine Küche für mich. Weißt du, wenn ich mal Lust habe, einfach zu schreiben.
Der kleine Schuhkarton kocht, das ist ein wirklich süßer Gedanke.
Guck mal, was du aus mir gemacht hast, Lan, wie ich mich schon selber fertig mache, Alter. Du hast mich so gebrochen. Ich habe Komplexe, seitdem ich diesen Podcast mache. Ich hatte schon Termine bei der Haartransplantation in Stuttgart. Ich gucke jeden Tag in den Spiegel. Ich habe mir Streuhaar geholt. Ich habe mir Verdichtungshaarspray geholt. Ich fühle mich klein. Ich habe 10 Kilo zugenommen. Aber der Basti ist vom hässlichen Wer mit Millionär-Teilnehmer zu Germany's Next Topmodel geworden.
So das sieht ist, aus. Ich bin die Leiter hoch, Bruder. Du bist die Leiter runter.
Ich gehe die Leiter runter. Ja. Aber weißt du, was das Schöne ist, Digga? Ich gehe die Leiter runter und auf der Leiter, wo du stehst, die säge ich dann ab. Das war Bratwurstenburger.
Das war. Aber mit deiner Nase, so sieht es nämlich aus.
Ja.
Und mit der Nase wird gesehen.
Nee, ich habe jeden Nasenloch so eine.
Backlabe, ihr kleinen Mäuse. Wenn ihr auch ehrenamtlicher Gärtner in Özcan Kosas Schlossgarten sein wollt, meldet euch einfach bei ihm. Er würde sich sehr freuen. Er hat erst 40 Angestellte, die sich um sein tägliches Wohl kümmern. Dementsprechend, er kann noch ein paar mehr gebrauchen. Passt auf euch auf, bleibt gesund, guckt euch im Westen nichts Neues an, aber nicht als Kuschelcamp. Also, das ist nicht Netflix und Chill. Weißt du, da ist nicht die Hand in der Hose bei der Freundin. Da ist keine gute Stimmung danach. Da wird nicht ficky-ficky gemacht, sondern.
Basti.
Was? Ja?
Eine wichtige Sache noch. Leute, guckt, dass ihr vielleicht Tickets bekommt für Schlag den Star. Das unser cool. Team Bratwurst und Baklava. Vielleicht, ich weiß nicht, wo man die findet. Vielleicht können wir das mal recherchieren, Basti, und dann posten auf Instagram, dass vielleicht unsere Fans oder unsere Zuhörer, ich nenne es jetzt mal nicht Fans, Zuhörer, unsere Supporter. Ja, es war jetzt ein bisschen falsches Wort. Ich mag ja selber diesen Begriff nicht, das weißt du aber. Dass unsere Supporter, unsere Zuhörer, dass ihr vielleicht auch da seid, dass wir diese psychologische Kriegsführung, und wenn jeder von euch an dem Tag Bohnen isst und wir alle zusammen furzen, alle zusammen, dann Bosshaus ist fertig, Digga.
So eine Art Laola-Welle aus Blähungen, das klingt nach einer wirklich schönen, weißt du, alle Fans stehen jetzt mal auf und dann, einfach so Bosshaus bewusstlos geblasen.
Das Geheimwort ist dann Dritz. Sobald ich sag Dritz, machen alle.
Ein schöner Gedanke.
Wir lieben euch.
Wir kümmern uns darum, dass ihr erfahrt, wo ihr Karten kriegen könnt. Wird bestimmt nicht so teuer und wird lustig werden. Wir könnten euren Support gut gebrauchen. 27. Mai ist die Show, also in knapp 2 Monaten, 3 Monaten. Wir bereiten uns jetzt parkourmäßig drauf vor. Es wird geil werden. Das war Bratwurst Baklava für diese Woche. Bleibt gesund, bleibt geil. Tschüss.
Tschüss.